Und das hatte der Apostel Paulus begriffen. In seinem Dienst setzte er sich genau dafür ein, dass der Mensch aus Glauben lebt und aus Gnade allein nicht vor Gott bestehen kann, außer durch die Gnade des großen Gottes, der den Menschen geschaffen hat. Aber der Mensch wurde dem nicht gerecht. Der Mensch ermangelt die Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte. Wir reichen nicht an das heran, was Gott als Maßstab vorgegeben hat. Und keine Anstrengung, kein einziges Werk, nichts davon kann Gott zufriedenstellen, dass wir vollbringen könnten, um ihn zu besänftigen. Und am Freitag in unserem Hauskreis haben wir darüber gesprochen, dass wir keine eigene Gerechtigkeit haben. Und das ist genau das, was Paulus hier im Philipperbrief geschrieben hat. Er hat keine eigene Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht von ihm kommt. Nicht aus dem, was er getan hat, noch aus dem, was er an Geburtsprivilegien vorweisen konnte. Obwohl er beschnitten war am achten Tag und aus dem so bekannten Stamm Benjamin kam, ein Hebräer von Hebräern, der sich für die hebräische, jüdische Kultur einsetzte, sich gegen die griechische Überfrachtung auflehnte und sagte, ich bin ein Hebräer von Hebräern gewesen. Aber all diese Dinge, alles, was ich erreicht habe in meinem Leben, das achte ich letztlich nur als Schaden und Dreck. Es bringt mir in Hinsicht auf meine Gerechtigkeit vor Gott gar nichts. Jede Anstrengung meinerseits muss kläglich scheitern, um Gott zu gefallen. Und so erlebte er dieses dramatische Ereignis seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus. Jesus Christus griff ein, so wie er es bei Menschen tut, die zum Glauben kommen, die auf einmal erkennen, ja, ich brauche diesen Retter. So ging Paulus in den Dienst und er wurde berufen in den Dienst und er verkündigte dieses wunderbare Evangelium, diese gute Nachricht, dass Menschen, die sündig sind, gerettet werden sollen. Und er verkündigte diese Botschaft und es entstand diese wunderbare Gemeinde aus Philippi, mit der er sogar noch 10 Jahre danach in so einem regen Kontakt ist, obwohl er in der Gefangenschaft in Rom ist. Und er schreibt dieser Gemeinde und ermutigt diese Gemeinde und weist sie darauf hin, dass die eigentliche Stärke und Kraft in dem Herrn Jesus Christus liegt. Die einzige Hoffnung in Christus Jesus liegt. Die einzige Freude in Christus Jesus. Und so beginnt er das 3. Kapitel und sagt, freut euch in dem Herrn. Und wir wissen, dass dieses Thema sich immer wiederholt. Und er sagt, wisst ihr was, ihr seid rettet, freut euch darin. Es freut euch, dass ihr mit ihm verbunden seid. Und er zeigt auf, was er selbst erlebt hat und wie Gott ihn verändert hat. Aber dann kommt er zu einem Text, bei dem er sagt, ich bin nicht angekommen. Ich bin noch nicht das, was ich sein sollte. Ich bin noch nicht das, was ich sein könnte. Aber ich werde es eines Tages sein. Ich bin es jetzt nicht. Selbst 30 Jahre, circa 30 Jahre war Paulus jetzt im Dienst und er sagte, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Nicht, dass ich schon die Vollkommenheit erreicht hätte. Ich jage aber diesem Ziel nach. Ich jage diesem Preis, diesem Kampfpreis nach und ich will ihn diesen Kampfpreis erringen. Und ihr erinnert euch, die ihr hier wart am letzten Sonntag, dass wir uns angesehen haben, dieses Streben nach dem Kampfpreis. Gleichsam ein Sportler, der in einer Rennbahn läuft und nicht in der Mitte irgendwo aufhört und sagt, ich habe es erreicht. Nein, ich bin unterwegs, um dieses Ziel zu erreichen. Denn am Ende, wenn ich die Ziellinie überschreite, dann werde ich diesen Preis erlangen, diesen Siegespreis. Wir haben ihn Kampfespreis genannt, weil er mit sehr viel Engagement und Kampf zu tun hat, um dort hinzukommen. Und wir haben uns 6 Hinweise aus dem Text aus Philipper 3, die Verse 12 bis 16 angesehen. 6 Hinweise, die notwendig sind, und die es zu beachten gilt, wenn wir effektiv nach dem Kampfpreis streben wollen. Effektiv danach streben. Effektiv laufen für einen Läufer bedeutet, dass er optimal läuft. Das heißt noch nicht, dass er angekommen ist und dass er das Ziel deshalb irgendwie auf eine übernatürliche Art und Weise erreicht. Nein, er läuft einfach besser. Und so ist es wichtig, dass wir diese 6 Hinweise des Paulus beachten, die er nicht direkt als ein Befehl weitergibt, sondern er berichtet von sich selbst. Und dann sagt er, lasst uns alle so, die wir gereift sind, lasst uns alle so gesinnt sein. Und dann folgt mir nach. Das ist das Nächste, was kommt denn in Vers 17. Nimmt mich zum Vorbild. Also hier sind 6 Hinweise, nochmals, die notwendig sind und die es zu beachten gilt, wenn wir effektiv nach dem Kampfpreis streben wollen. Und wir haben festgestellt, dass das Erste, was notwendig ist, dass wir das Bewusstsein haben müssen für die Notwendigkeit, einen besseren Zustand anzustreben. Du musst erkennen, und den meisten von uns fällt es relativ einfach zu erkennen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir sind nicht perfekt. Wir sündigen noch, sogar als Kinder Gottes. Wir fallen auf die Nase, wir stehen wieder auf und wir laufen weiter. Wir müssen wissen, dass es eine Notwendigkeit gibt, einen besseren Zustand anzustreben. Zweitens musst du alles geben. Er sagt, ich jage diesem Ziel nach. Und er benutzt dabei dieses Wort Dioko, nachfolgen. Das wird für Verfolgung gebraucht. Das ist ein intensives Wort, ein starkes Wort, voller Aktivität. Du musst alles geben, wenn du effektiv nach dem Kampfpreis den besseren Zustand streben willst. Und das verstehen wir. Nochmal, wenn wir auf diese Metapher zurückgreifen eines Läufers, da kann ich sagen, okay, ich laufe mal ein bisschen nebenher, ich mache ein bisschen Jogging. Nein, ich muss alles geben, volle Energie, alles einsetzen, um dort anzukommen und effektiv zu kämpfen. Drittens haben wir verstanden, dass dein Streben, dass unser Streben nach dem Kampfpreis auch absolute Konzentration erfordert, um diesen besseren Zustand anzustreben. Wir haben uns damit beschäftigt, was der Text sagt. Er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wir müssen uns konzentrieren. Wir können nicht einfach durch die Gegend stolpern und mal hierhin sehen und mal dahin sehen. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Und er sagt, dafür vergesse ich alles, was hinter mir liegt. Alles. Ich lasse es einfach hinter mir. Ich schalte ab von dem, was in meinem Leben war, und ich strecke mich nach dem aus, was Christus für mich jetzt vorgesehen hat. Lass dich nicht lähmen von dem, was passiert ist. Weder von positiven Dingen noch von negativen Dingen. Positiven Dingen, dass du dich mit den Dingen brüstest, die du in der Vergangenheit alles getan hast und wie wunderbar du bist. Dass du nicht sagst, oh ja, ich habe damals schon das und das alles gemacht und dich darauf ausruhst. Nein, er sagt, vergiss das, strecke dich aus nach dem, was vor dir liegt. Aber auch nicht negativ. Vergiss auch das Negative. Und denkst, oh, ich bin so ein großer Sünder, Gott kann niemals mit mir irgendetwas anfangen. Nun, Paulus ist das beste Beispiel. Paulus sagt, er war der Schlimmste von allen. Er ist der größte Sünder von allen. Denn er hat die Gemeinde Gottes verfolgt. Er hat sie getötet. Er hat die Kinder Gottes getötet, weil er mit einem falschen Eifer, mit einem blinden Eifer sich für Gott einsetzte, bis dieser ihm überführte davon, dass das verkehrt ist. Nun, wir brauchen noch mehr als das. Wir brauchen mehr als nur das Bewusstsein, dass es einen besseren Zustand gibt, um dieses Ziel anzustreben. Wir brauchen mehr als nur die ganze Kraft und die ganze komplette Konzentration. Du brauchst vor allen Dingen eine geistliche Motivation. Es ist tatsächlich so, dass wir im Leben vieles tun, wenn wir motiviert sind. Menschen werden motiviert durch Geld. Oh, die können viel erlangen, wenn sie wissen, oh, wenn ich am Ende das und jenes bekomme, dann setze ich mich voll dafür ein. Das lohnt sich. Nun, wir als Kinder Gottes, die wir an den Start gegangen sind, die wir in dem Lauf sind, dem Lauf dieser Heiligung, wo wir uns für Gott heiligen und absondern, damit wir das tun, was Gott sagt, wir brauchen eine geistliche Motivation. Es ist nicht eine physische Motivation, dass wir sagen, oh, wenn ich im Himmel ankomme, dann kriege ich endlich meine goldene Krone auf den Kopf gesetzt. Wisst ihr, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was für materielle Güter, die kann man hier auf der Erde auch haben. Ich möchte eine geistliche Motivation und das ist, der, was er sagt. Das ist der vierte Hinweis. Du brauchst eine geistliche Motivation, um diesen besseren Zustand anzustreben. Wir haben das beim letzten Mal schon angedeutet. Beachtet einmal Vers 14. Dort in Vers 14. Wie heißt es dort? Was ist der Kern dieses Bibelabschnitts? Ich jage auf das Ziel zu. Und das zeigt eine kontinuierliche Anstrengung. Und zwar ausgedrückt mit einem passenden griechischen Verb im Indikativ, also in der Wirklichkeitsform, Präsens aktiv. Das zeigt an, immer zu. Ich jage, strebe kontinuierlich auf das Ziel zu. Zu bedeutet anzuhalten auf etwas, sich auf etwas konzentrieren. Ich halte kontinuierlich auf etwas zu, nämlich auf das Ziel. Nochmals, was hatten wir festgestellt? Was war eigentlich das Ziel? Was zu sein? Wie Christus. Wie Christus. Die gleiche Sache, für die er uns errettet hat, ist die gleiche Sache, wonach wir als Christen streben. Also halten wir kontinuierlich auf dieses Ziel zu. Mit absoluter Konzentration und mit einem maximalen Einsatz. Und warum tun wir das? Paulus sagt es in Vers 14. Dort sehen wir das geistliche Motiv für unseren Einsatz. Für den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Vielleicht kommt ihr jetzt langsam durcheinander. Das muss man schon sehr aufmerksam studieren. Und immer wieder sich anschauen, also nicht studieren in dem Sinne, sondern einfach durchlesen und verstehen. Ihr tut das für den Kampfpreis. Ihr wollt den Kampfpreis gewinnen. Wenn du angefangen hast, mit Christus zu gehen in deinem Leben, dann nicht nur irgendwie, das macht halt jeder so, sondern du hast immer das Ziel vor Augen. Deshalb auch, wir haben auch immer das, was vor Augen ist, die Ankunft unseres Herrn, wie Daniel vorhin sagte. Wir haben nicht nur sein erstes Kommen vor Augen, sondern auch, er wird zukünftig wiederkommen. Wir haben das vor Augen. Wir blicken nach vorne. Wir laufen mit Blick auf das Ziel. Wir laufen, um zu gewinnen. Und zwar auf das Ziel zu, um diesen Preis des Kampfes zu gewinnen. Nochmals, was ist das Ziel? Was ist der Preis? Es ist identisch. Wie Christus zu sein, Christus gleich gemacht zu werden. Christus gleich gemacht zu werden. Deshalb sagt Paulus auch uns, haltet auf den Kampfpreis zu, die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Darum geht es. Nun, was geschieht, wenn ihr diese himmlische Berufung erlangt? Wie werdet ihr sein? Wie Christus. Und ihr denkt, ja, was ist denn da so dran, wie Christus zu sein? Dann werdet ihr vollkommen sein. Dann werden wir, die wir auf dieser Kampfbahn laufen, wir werden vervollkommnet. Wir werden perfekt sein. Oh, wie wir uns jetzt schon manchmal wünschen, ist es nicht so? Wir wünschen, dass Dinge absolut perfekt sind, die wir tun, wie wir denken, dass wir nicht sündigen, all das. Mir geht es so. Ich bin so froh, dass wir das endlich vollkommen ablegen können, unsere Vollkommenheiten. Nun, das Ziel ist der Preis und der Preis ist das Ziel. Und Paulus sagt, seht, das Ziel meines Lebens ist es, Christus ähnlich zu werden. Und das ist auch die Belohnung. Man vergisst diese goldene Krone oder auf goldenen Straßen zu laufen. Schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht, wonach ich mich ausstrecke, sondern ich strecke mich danach aus, wie Christus zu sein. Wenn ihr nun fragt, werden wir dieses Ziel in diesem Leben schon erreichen? Dann muss ich euch enttäuschen. Nein, ihr werdet es nicht erreichen, aber ihr werdet schon hier, wird Gott beginnen, euch umzugestalten. Das ist wie bei einem Lauf. Wenn du in der Arena bist, dann hast du Zuschauer um dich herum und sie applaudieren und der Läufer, der schätzt das sehr. Beim Fußball ist das sogar sehr motivierend. Man sagt, die Heimmannschaft hat immer einen Vorteil, weil ja, die Leute applaudieren und sie feuern an. Und so ist es auch für unseren Lauf. In unserem Lauf, wir haben schon etwas Gewinn davon, dass wir wie Christus sind, dass er uns umgestaltet. Er fängt hier schon an, uns umzugestalten in sein Bild. Gott, der Vater, fängt an, uns umzugestalten. Und oft erkennen wir das nicht, dass wir verändert werden. Andere erkennen das oft mehr. Wenn wir vergleichen, wie jemand war, als er zum Glauben kam und ihn nach ein paar Jahren wieder treffen, haben gesagt, oh, was ist aus dem geworden? Er ist sich wirklich verändert. Nicht er, sondern Gott hat ihn verändert und umgestaltet. Ist diese Person perfekt? Nein. Paulus, dieser große Apostel, sagt von sich, nein, ich habe das noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht perfekt. Er dementiert das. Dass man nicht auf die Idee kommt, wenn wir zum Glauben kommen, dann sind wir die Perfekten, dann sind wir absolut sündlos und fehlerfrei. Er sagt, nein, 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 das habe ich noch nicht ergriffen. Das ist meine Berufung, dass ich danach trachte, strebe, jage mit aller Kraft und aller Konzentration. Und eines Tages werden wir sein, wie er ist, wie unser Herr Jesus. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So sagt es uns der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und Vers 2. Wir werden sehen, wie er ist. Dann werden wir vollständig verstehen. Jetzt haben wir noch so ein eingeschränktes Verständnis. Eines Tages werden wir ganz andere geistliche Rezeptoren haben. Wir werden verstehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen. Und dann sehen wir, wow, mit großer Überwältigung. Und dann werden wir ihm gleich gemacht. Wie wunderbar ist das? Das motiviert mich. Nun, was motiviert uns bei diesem Streben? Es ist diese himmlische Berufung. Die himmlische Berufung ist, dass er uns gleich machen möchte. Und wir haben das nachgelesen dort im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 und 29 ist der Vers, den wir uns angeschaut haben. Dass wir umgestaltet werden in das Bild des Sohnes. Und so müssen wir in Hinsicht auf die bevorstehende Entrückung und auch oder Auferweckung, je nachdem, wenn der Herr heute wiederkommt, dann wirst du nicht physisch sterben, sondern wirst du gleich zu ihm gerückt, entrückt, wie einst ein Henoch im Alten Testament, der mit dem Herrn wandelte. Da sehen wir, wie das funktioniert. Also es gibt Leute, die sagen, naja, eine Entrückung kannst du gar nicht geben. Doch, doch, wir haben so einen Vorgeschmack im Alten Testament sogar schon bekommen. Wir leben so in Hinsicht auf das, was kommt. Sei es die Entrückung oder sei es unser Tod, der auch sehr nah sein kann. Ich weiß nicht, ob ich heute noch nach Hause komme, das weiß ich nicht. Deshalb muss ich immer so leben, immer die ganze Motivation haben, so wie Christus zu sein. Und wir müssen jetzt in Anbetracht der Berufung Gottes in seiner Gegenwart leben und werden dann zu jenem Zeitpunkt, wenn wir verherrlicht werden, so sein wie er. Wir werden empfangen, wozu er uns berufen hat, die Vollkommenheit. Wir werden eine ewige Belohnung erhalten. Wir werden ihm gleichgemacht sein. Und wenn Gott so gütig ist, uns diesen Preis aus diesem Kampf, den wir kämpfen, zu gewähren. Wie sehr sollten wir uns da dann für diesen Lauf, diesen geistlichen Lauf einsetzen? Und ich meine, ihr Lieben, lasst uns nur zurückschauen, wo wir gewesen sind. Erbärmliche, ruchlose, widerwärtige, gottlose Sünder waren wir auf dem Weg in die Hölle. Aber Gott, in seiner souveränen Gnade, wir haben es gerade gesungen, er ist die Quelle der Gnade. In seiner großen Gnade hat er uns erwählt zur Errettung, damit er uns auf ewig seinem Sohn gleich machen kann. Wir sind Söhne Gottes, wenn wir zu Christus kommen. Deshalb sind wir auch Erben des Reiches. Wir erben das, was Christus, der Sohn Gottes, erbt. Das erben wir mit. Wir sind Miterben des Christus. Was für eine Barmherzigkeit, ihr Lieben, das zu erreichen. Das ist der Kampfpreis. Das ist unser Ziel. Dafür setzen wir uns ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das motiviert mich, jetzt auf das Ziel zuzulaufen. Und zugegeben, es gibt immer wieder Schwankungen in unser aller Leben, dass wir manchmal eben nicht die ganze Kraft einsetzen, dass wir unkonzentriert sind. Ich habe mich gefreut in dieser Woche, von einigen von euch zu erleben, wie konzentriert ihr seid. Diese Woche hat mir jemand den Kolosserbrief aufgesagt aus der Gemeinde. Toll, den ganzen Kolosserbrief. Dann habe ich von jemandem gehört, der gesagt hat, ah, ich muss mich konzentrieren. Ich lösche meine Sachen, die ich auf meinem Telefon habe. Ich möchte mich nicht da so mit beschäftigen. Einfach toll, das spricht davon, dass es Veränderung gibt. Dass es eine Konzentration gibt auf das Wesentliche. Paulus sah das noch genauso, dass man sich am Ende seines Lebens sah er das noch genauso. Also Ende seines Lebens ist er noch nicht ganz angekommen, es sind noch ein paar Jahre, aber in seiner ersten Gefangenschaft sind schon 30 Jahre seines Dienstes ins Land gegangen und er sieht es immer noch und sagt, ich habe, sagt er dann zum Ende hin, ich habe den Lauf vollendet. Und er wusste, jetzt würde er abscheiden, jetzt würde er im Gefängnis, in der zweiten Gefangenschaft dann auch getötet werden. Von nun an, sagt er, liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, nicht die goldene Krone, sondern die Krone der Gerechtigkeit liegt für mich bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. 2. Timotheus 4, Vers 7. Und 2. Timotheus ist der Brief, der aus der zweiten, aus dieser Gefangenschaft, die, aus der er nicht mehr befreit werden wird, sondern sterben wird, geschrieben worden. Und er sagt, er hat die Krone der Gerechtigkeit liegt ihm bereitgestellt. Nur was ist diese Krone der Gerechtigkeit? Welche Art der Gerechtigkeit? Ihr Lieben, es ist Perfektion. Es ist Vollkommenheit. Ich warte auf Perfektion, die Gott mir an dem Tag verleihen wird, wenn ich ihn sehe. Also auch so können wir das ausdrücken, das ist der Kampfpreis. Das ist der Lohn. Streben nach dem Kampfpreis bedeutet also, zunächst einmal sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, dass es einen besseren Zustand gibt, nachdem wir uns ausstrecken. Und es bedeutet, dass wir diesen besseren Zustand auch mit maximalem Einsatz erreichen wollen, dass wir uns absolut konzentrieren und dann, dass wir uns der Größe dieser überwältigenden Preises bewusst werden, dass wir uns dadurch motivieren lassen. Haltet euch das vor Augen. Ich meine, wer von euch, wem ist es nicht leid, immer wieder zu sündigen? Obwohl wir das nicht wollen, fallen wir in Sünde und denken, oh, nicht schon wieder. Deshalb müssen wir uns auch immer wieder und reinigen wir uns immer wieder, kommen immer wieder zum Herrn und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Das ist nicht mein Anliegen. Aber dann eines Tages wird das vorbei sein. Wir werden vollkommen gemacht. Und jetzt sind wir in diesem Prozess, dass er uns umgestaltet. Und dann gibt es mit dem Tod und der Auferstehung einen gewaltigen Satz. Wir werden so gewaltig verändert werden, dass es keine Schuld mehr gibt, keine Sünde, keine Verfehlung. lasst euch dadurch motivieren. Fünftens, der fünfte Hinweis. Du musst beim Streben nach dem Kampfpreis die göttlichen Ressourcen nutzbar machen, um diesen besseren Zustand anzustreben. Du musst beim Streben nach dem Kampfpreis die göttlichen Ressourcen nutzbar machen oder anerkennen, um diesen besseren Zustand anzustreben. Vers 15 macht das deutlich. Da sagt er auf einmal, lasst uns, gerade hat er noch nur von sich gesprochen, wie er das macht, was bei ihm passiert ist, wovon wir auch lernen sollen, denn wir sollen seinem Vorbild folgen. Aber jetzt sagt er in Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nun folgt einmal diesem Gedanken ganz langsam. Paulus ermahnt hier die Reifen, die Gereiften, im Einklang mit dem zu denken, was er gerade gesagt hat. Denkt genau so. Er glaubt, dass diejenigen, die den in irgendwelchen Nebenpunkten und Nebenangelegenheiten anders denken, von Gott erleuchtet werden, wenn ihre Haltung richtig ist. Nun, auch in der Erkenntnis in diesen Dingen wachsen wir. Ist das nicht so? Ich habe in meinem Leben viele Dinge aufgeschrieben und ich habe einiges von diesen Papieren noch, als ich 1979 eine Andacht gehalten habe in der Jugendstunde. Die habe ich aufgeschrieben. Und mir stehen schon ein bisschen die Haare zu Berge, wenn ich das lese, was ich dort alles gesagt habe. Ich hatte auf jeden Fall eine Nahzeiterwartung, dass der Herr noch vor der 2000er Wende kommen würde. Das ist nicht so schlecht, aber einiges war nicht toll. Aber ich bin auch gewachsen, auch in der Erkenntnis, reifer geworden. Und einige der Dinge, die habe ich noch nicht so gesehen, wie Paulus das gesehen hat, weil ich eben noch nicht da war. Aber Paulus hat die Zuversicht, dass seine Zuhörer, seine Leser, die Philipper, die vielleicht noch in einigen Dingen anders dachten, genau dahin gebracht würden, wo er war. Paulus meint dabei natürlich nicht, dass sie sündlos werden sollten, sondern bezieht sich auf ein bestimmtes Maß an geistlichem Wachstum, wenn er sagt, den Gereiften. Ein bestimmtes geistliches Maß und an Wachstum und Stabilität im Gegensatz zu geistlichen Säuglingen. Das verstehen wir. Dass ein gerade zum Glauben gekommenen viele Dinge noch nicht so versteht, ist selbstverständlich. Das könnt ihr Mütter erkennen bei euren Kleinkindern. Nun, mit diesem Wort, und das ist das Wort teleio, meinen einige Ausleger, dass Paulus hier eine Gruppe von Judaisten anspricht, dass es sarkastisch gemeint ist, dass er hier die Perfektionisten sarkastisch anspricht. Nun, ich bin mir nicht so sicher, dass das so ist. Ich mag mich täuschen, aber ich denke eher, dass er tatsächlich diejenigen auffordert, die im Glauben Fortschritte gemacht hatten. Und das hatten die Philipper. Fortschritte gemacht haben, die Wahrheiten und Hinweise sollten sie jetzt weiterhin annehmen, die er hier gerade zu Papier gebracht hatte oder Papyrus oder wie immer geschrieben hat. Sie sollten weiter auf Gott hören. Paulus' Aufforderung macht Sinn. Wenn die Gläubigen in Philippi in der Gefahr standen, ihrem Streben nach geistlichen Zielen, bei dem Streben nach dem Kampfpreis nachlässig zu werden oder durch Judaisten verwirrt wurden. Erinnert ihr euch? Es gab solche, die gedacht haben, ja, ihr müsst beschnitten werden. Das verbreitete sich sehr schnell im Römischen Reich, zuerst in Galatien auch. Und jetzt war es mittlerweile wohl auch dort angekommen, auf europäischem Festland, denn dort befand sich diese Gemeinde zu Philippi. Diese Aufforderung machte Sinn, wenn die Gläubigen in Philippi fälschlicherweise annehmen würden, dass sie bereits am Ziel angekommen wären, dass sie da sind, dass sie letztlich perfekt sind. Nochmal, es kommt nicht allzu häufig vor. Aber es gibt es immer wieder, dass Leute manchmal sagen, ja, nee, ich bin schon angekommen, ich sündige nicht mehr. Und mit dem, was sie verkehrt machen, da erfinden sie neue Begrifflichkeiten. Das war ein kleiner Fehler, aber das ist keine Sünde und so weiter. Nun, es gab vielleicht solche. Und jetzt spricht er einfach diese Reifen an. Und wenn nun die Philipper dem Allgemeinen zustimmten, aber vielleicht in einigen einzelnen Punkten noch unterschiedlicher Meinung waren, dann hatte Paulus die Zuversicht, dass Gott selbst sie zur Wahrheit führen würde, indem sie der Unterweisung Gottes durch Paulus glauben würden. Sehr wichtig, dass wir verstehen, dass die Empfänger bzw. die Zuhörer der damaligen Zeit verstanden, dass was der Apostel Paulus sagte, das war das Wort Gottes. Wir sehen das mal ganz deutlich ausgedrückt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Dass sie das Wort, das Paulus verkündigte, als Wort Gottes annahm. Und so ist er der Zuversicht, dass hier Gott diese Leute, die noch irgendwo anders denken, zurechtbringen wird. Und das müssen wir tun. Wir müssen an den Ressourcen festhalten. Wir müssen sie nutzbar machen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist sein Wort. Wir müssen an seinem Wort festhalten bei diesem Kampf. Nun, das war die Hoffnung des Apostel Paulus und sein Glaube war, dass Gott Menschen verändern würde. Und dass diejenigen, die anders dachten, auch verändert werden würden durch Gottes Wort. Übrigens, das ist auch meine und das ist auch Daniels Hoffnung, wenn wir hier verkündigen. Wir denken nicht, wir sind so tolle Redner, ganz im Gegenteil, manchmal sind wir ein bisschen stümperhaft sogar, aber nein, wir verkündigen das Wort Gottes. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Wir versuchen nicht irgendwie zu manipulieren oder euch irgendwo hinzutreiben aus eigener Kraft. Wir beten vielmehr, dass ihr die gleiche Gesinnung habt und dass ihr, wenn ihr wahre Christen seid, das Verlangen habt, nach dem Kampfpreis zu streben. Ich kann nicht von Haus zu Haus fahren bei euch und sagen, so, jetzt werde ich euch mal anschieben, dass ihr das tut. Nein, das macht Gott durch sein Wort. Und wenn ihr gereift seid, dann seid ihr durch einen bestimmten Punkt dorthin gekommen, nämlich durch sein Wort, durch seine Ressourcen, durch das, was Gott in eurem Leben macht. Wir können gar nichts. Und ich bete, dass ihr eure eigene Bedürftigkeit seht, dass ihr alle Kräfte einsetzt, dass ihr euch absolut konzentriert, dass der Kampfpreis, der große Lohn, der uns erwartet, euch motiviert, mit all eurer Kraft nach diesem Preis zu streben. Und ich kann bei diesem Ganzen nur auf Gottes Wirken vertrauen. Nichts anderes. Ich meine, ich stehe hier für eine gewisse Zeit auf der Kanzel, mache nur das, dass ich euch das Wort erkläre, so gut wie es geht. Und dann wirkt Gott in eurem Herzen durch sein Wort. Das ist nicht der Prediger, der hier vorne steht und irgendwie manipulativ auf die Zuhörer einwirkt, sondern es ist Gottes Wort. Das ist die eigentliche Kraft. Und ich weiß, dass ich selbst im Leben anderer nichts ändern kann. Der Herr muss das tun. Gott muss sich jedem von euch offenbaren. Und das Wort hier steht, offenbaren, ist Apokalypto. Er muss es enthüllen. Er muss euch zeigen, was er meint. Gott selbst muss euren Verstand öffnen für geistliche Realität. Und das tut er. Wisst ihr, wie er das in der Regel tut? Wodurch? Er tut es natürlich durch das Wort Gottes und untermauert durch Prüfung, durch Leid und durch Verfolgung, durch geistlichen Schmerz, durch Krankheit. All solche Dinge nutzt Gott, um uns seinen Willen zu offenbaren. Du meinst wirklich Leid? Ja. Wisst ihr, wenn es euch gut geht, dann haben wir oft gar nicht das Verlangen. Warum soll ich mit Gott reden? Mir geht es doch gut, ich habe doch alles. Aber wenn es dir mal ein bisschen schlechter geht, dein Schmerz so unerträglich ist und du denkst, oh Herr, hilf mir doch endlich, hilf mir doch. Und du merkst auf einmal deine Abhängigkeit und dir wird erst bewusst, was eigentlich immer der Fall ist, aber du wirst erst bewusst, dass du von Gott abhängig bist. Und so gebraucht er das. Er tut es durch besondere Lebensumstände, die uns innerhalb eines Augenblicks wieder in die geistliche Realität zurückbefördern. Paulus sagt also damit, seht ihr, müsst erkennen, dass ihr bei dem Streben nach dem Kampfpreis von göttlichen Ressourcen abhängig seid. Und ihr Lieben, für uns alle, ich meine tatsächlich alle, wird es Zeiten geben, in denen wir diese Gesinnung nicht haben und der Herr uns züchtigen muss, damit es weiter vorangeht. Ist es nicht so? Dass wir manchmal ein bisschen träge sind und auch in die gegengesetzte Richtung laufen und wieder zurückgeholt werden müssen und Gott in seiner Gnade züchtigt uns und schlägt uns auf unsere geistlichen Finger und sagt, hey, nein, so geht das nicht. Du musst andersrum. Du musst tun, was mein Wort sagt. Ja, so ist das. Und wir alle erleben sowas. Und das sagt er hier. Es trifft auf mich und auf dich zu. Und es gibt Zeiten, wo wir eine andere Gesinnung haben und nur Gott uns voranbringen kann. Und so sagt er, ich will, dass Gott es tut. Gott wird euch das offenbaren. Nicht ich, kluger Mensch, was ich alles erlebt habe, sondern Gott wird euch das offenbaren. Durch sein Wort. Nun ist es so, dass die Philipper, die haben nicht alle irgendwo eine Bibelübersetzung zu Hause im Schrank gehabt, sondern sie brauchten die Worte des Apostels. Und es gab zwar zunehmend mehr Schriften, sie mussten sich auf das Alte Testament verlassen, aber nicht jeder hatte eine Bibel zu Hause liegen. Und so mussten sie zurechtgebracht werden durch Gottes Wort. Ich will, dass Gott alles Erforderliche in euer Leben bringt, damit ihr auf dem Pfad des Strebens nach dem Kampfpreis vorankommt. Was ist dazu erforderlich? Welche wichtigen Hinweise gab uns Paulus? Nochmals, es ist die Erkenntnis der Notwendigkeit für einen besseren Zustand, die Anstrengung, die Konzentration ist erforderlich, geistliche Motivation und göttliche Hilfe für jene Zeiten, in denen wir nicht die richtige Gesinnung haben. Und schließlich gibt es eine sechste und letzte Sache beim Streben nach dem Kampfpreis. Und bei diesem sechsten Punkt geht es um eine gewisse Konformität, ein Übereinstimmen, eine Beständigkeit. Du brauchst die rechte Beständigkeit oder Konformität, vielleicht versteht das nicht jeder, aber ich erkläre das gleich, die erforderlich ist, um nach diesem besseren Zustand zu streben. Du brauchst die rechte Konformität. Nun, worum es hier wirklich geht, ist Beständigkeit in Übereinstimmung. Das Bestreben geschieht nicht durch eine gelegentliche Bemühung. Okay? Kennt ihr die Leute, die sagen, ab 1. Januar werde ich das und jenes machen, damit mein Gesundheitszustand wieder so toll ist, dass ich, ihr werdet alle nur noch Herkules zu mir sagen, ja, bis zum 5. Januar und dann ist vorbei, oder? Und sie denken, in 5 Tagen kann ich das erreichen? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir beständig bemüht sind und beständig konform sind mit dem, was Gott sagt. Betrachtet einmal Vers 16, da heißt es doch. Ja, lass mich das direkt nochmal vorlesen. 3 Vers 16 heißt es, doch wozu auch wir gelangt sein mögen, sagt er, dieses doch ist wirklich ein dennoch, beziehungsweise noch besser noch eine weitere Sache will ich euch sagen. Dieses Wort wird oft am Ende eines Absatzes verwendet, um einen abschließenden Gedanken auszudrücken. Eine weitere Sache noch. Oder übrigens, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Oder lasst uns jedoch weiterhin in Übereinstimmung mit dem Maßstab leben, den wir erreicht haben. Diesen Punkt, den wir erreicht haben, haben wir nur erreicht, weil wir einem bestimmten Maßstab gefolgt sind. Mit anderen Worten, schreitet weiter voran auf denselben Weg, der euch zu dem Punkt gebracht hat, wo ihr euch jetzt im geistlichen Wachstum befindet. Wenn du gewachsen bist, dann nur, weil du einem bestimmten Maßstab gefolgt bist. Man wächst nicht automatisch. Man folgt einem geistlichen Standard. Darum geht es. Und das griechische Verb, das hier mit Wandeln übersetzt wird, bedeutet eigentlich in einer Reihe folgen, sich in Reih und Glied bewegen. Was Paulus meint ist, bleibt geistlich in Reih und Glied und bewegt euch voran von dem Punkt aus, an dem ihr angekommen seid. Okay? Macht weiter so. Bleibt beständig dabei. Denk nicht, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ein paar Wochen hast du einen geistlichen Aufschwung, hast vielleicht eine Freizeit gemacht oder warst auf einer Konferenz und du bist jetzt total begeistert. Sehr bekannt in Deutschland, dieses Konferenzchristentum. Man rennt zu irgendeiner Konferenz und denkt, man ist für das nächste Jahr wieder aufgeladen und dann kann man wieder im nächsten Jahr auch zur nächsten Konferenz gehen. Nein, nein, nein. Bleibt bei dem, was ihr an geistlichen Standard erkannt habt und bleibt an dem, was Gott gesagt hat und setzt darin fort. Und das impliziert, dass wir dabei die gleiche Richtschnur befolgen oder den gleichen Maßstab, der euch dorthin gebracht hat, wo ihr jetzt seid. Du kannst nur gewachsen sein, wenn du diesen Maßstab Gottes befolgt hast. Sonst bist du nicht gewachsen. Fügt euch ein. Mit anderen Worten, negativ ausgedrückt, schert nicht aus. Bleibt dabei. Und der Begriff wird für Armeen verwendet, die in Schlachtordnung marschieren. Bleibt in Reih und Glied. Ich meine, habt ihr das mal gesehen? Soldaten, die so in Reih und Glied gehen? Das ist beeindruckend. Das beeindruckt mich immer wieder, wenn sie da marschieren. Und da ist nicht irgendwie einer, der mal so geht oder der seinen Fuß da ausstreckt und dem anderen einen Hintern tritt. Nein, die sind alle in Reih und Glied. Genau so ist es. Und so sollen wir im Gleichmarsch vorangehen. Bleibt konsequent, bewegt euch immer weiter voran in Übereinstimmung. Wo immer ihr auch geistlich stehen mögt, wendet die gleichen Grundsätze an, die euch dorthin gebracht haben und bewegt euch so weiter voran. Beständigkeit, Konformität. Lebt gemäß dem Stand eures derzeitigen Verständnisses. Lasst euch weiter belehren und nach den Grundsätzen, die euch dorthin gebracht haben. Mit anderen Worten, bleibt in der Spur. Wisst ihr, es gibt manchmal Kreise, die denken, geistliches Wachstum ist eine Frage von Zauberformeln. Ja? Willst du gesegnet werden, komm nach vorne, du kriegst einen Sipp und du wirst auf einmal geistlich sein. Nein, nein, nein. Du musst beständig voranschreiten nach dem Standard, den Gott uns gegeben hat, dem Maßstäben. Es geht nicht zack und du wächst und du bist angekommen, sondern wir wachsen langsam. Stell dir vor, du kommst nach Hause aus dem Krankenhaus, gerade entbunden und kommst ins Kinderzimmer und da liegt ein groß ausgewachsenes Kind. Gibt's auch nicht, oder? Das ist dumm, das kann nicht sein. Man wächst langsam. So ist es auch im Christsein. Wir wachsen langsam. Und wir wachsen dann, wenn wir weitermachen, wenn wir das Kind weiter füttern mit der Milch, die es braucht. Ja, sehe ich gerade oder nee, oder genau gleich, alles klar. Fängst nicht an, auf einmal ein Steak zu geben, aus Reihe zu tanzen und sagst, komm, du bist jetzt so weit, du könntest jetzt eigentlich mal ein Steak essen. Nein, nein, bleib bei diesem geistlichen Standard. Nutzt die Stärke und Energie, die euch zu eurem jetzigen Standort gebracht haben, um weiter voranzukommen. Und wenn wir jetzt noch über die Metapher des Läufers sprechen, würden wir sagen, du bist in deiner Bahn mit großem Einsatz bis zu diesem Punkt gelaufen. Und das hat dich jetzt schon so weit gebracht. Mach mit dem gleichen Einsatz in derselben Bahn weiter. Wirklich. Das ist beim Laufen, muss das so sein. Du kannst nicht sagen, beim 10.000 Meter Lauf, 5.000 Meter habe ich geschafft. Jetzt laufe ich quer über den Rasen und werde mal eine Abkürzung nehmen. Oder nein, nein, du musst so weiterlaufen. Bleib dabei. Strebe nach dem Kampfpreis den Lohn. Nun, die Dinge, die uns dabei geholfen haben und es fortan auch helfen werden, sind natürlich in erster Linie was? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns Nahrung. Es ist uns Kraft. Es ist das Gebet, das wir brauchen, das Befolgen von Vorbildern. Und darauf gehen wir dann nächsten Sonntag näher ein, so der Herr will. Und ein so wichtiges Mittel für dieses Wachstum, diesen Lauf zu vollenden, sind Prüfungen, die Gott in dein Leben hineinbringt. Das sind Prüfungen, harte Zeiten. Du denkst, wieso passiert mir das jetzt? Warum? Jetzt bin ich Christ geworden, warum muss ich das jetzt erleben? Und Gott gebraucht all diese Dinge, all diese Dinge. Und er weiß genau darum. Und er lässt sie nicht nur zu, sondern er bringt sie in dein Leben, zu deinem Wohle und zu seiner Ehre. Petrus schreibt im 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 10, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Jakobus sagt in Kapitel 1, Prüfungen und das standhafte Ausharren, darin haben ein vollkommenes Werk. Sie lassen uns reifen. Und beim Streben nach dem Kampfpreis mit dem Wort, Gebet und Befolgen eines geistlichen Vorbildes bewegt ihr euch voran und Gott bringt euch Prüfungen, um euch zu vollenden und Verunreinigung aus eurem Leben zu entfernen, damit ihr rein seid, wie er rein ist. Nun, Paulus sagt, seht, in Christus habe ich viel, ich habe großen Gewinn, aber im Hinblick auf mein praktisches Leben fehlt mir die Perfektion. Aber das ist kein Grund zu sagen, ich höre auf. Ich jage danach, dieses Ziel zu erreichen. Selbst wenn ich weiß, dass ich das zu Lebzeiten auf dieser Erde nicht erreichen werde, ich werde dorthin kommen. Ich werde vorankommen und ein Läufer kommt voran. Er wird das Ziel erreichen. Wir werden das Ziel erreichen. Und warum tat der Apostel all das? Um den Kampfpreis zu gewinnen. Um nämlich da anzukommen und tatsächlich vollendet zu werden. Er tut das Ganze mit maximalem Einsatz, mit absoluter Konzentration, mit einer geistlichen Motivation zieht er die geistlichen, die göttlichen Ressourcen an sich und benutzt sie. Und er wusste, dass er versagt, dass Gott ihm seine Fehler offenbart und ihn weiter vorantreibt. Worin bestand das Geheimnis für Paulus? Beständig Zeit im Wort zu verbringen. Beständig Zeit im Gebet zu verbringen, beständig seinem ultimativen Vorbild zu folgen, nämlich dem Herrn Jesus Christus, und genügend Prüfungen zu durchleben, damit sein Leben recht geformt wurde. Hier ist meine Frage an dich. Strebst du genauso nach dem Preis? Wächst du? Oder trittst du auf der Stelle oder gehst rückwärts? Man tritt eigentlich nicht auf der Stelle, man geht eher rückwärts. Siehst du zurück, verbringst die meiste Zeit damit, dich zu verteidigen? Oder bist du tatsächlich bereit zu sagen, ich bin nicht, was ich sein sollte, aber ich bewege mich voran. Und ich bitte den Herrn, dass er mich umgestaltet, den Herrn Gott, den Vater, dass er mich umgestaltet in das Bild seines lieben Sohnes. Eben, das ist unser Ziel. Deshalb kommen wir hierher. Deshalb hören wir einem Prediger zu, der da vorne steht und redet, um das zu hören, das Wort Gottes. Und es kommt nicht auf die Person des Predigers an, sondern es kommt auf das an, was das Wort Gottes sagt. Und darauf wollen wir hören. Lasst uns dem Herrn bitten, dass er mit uns am Ziel ankommt. Vielleicht hast du gemerkt, ich bin noch gar nicht am Start angekommen. Ich habe noch nicht mal gestartet. Ich bin noch nicht mal losgelaufen. Dann komm heute zu Gott. Christus ist die Quelle der Gnade. Und er vergibt jedem Sünder, egal welche Sünde es ist. Wie tief du auch gefallen sein magst, ist es ganz egal. Wenn wir anfangen, Sünden miteinander zu vergleichen, dann werden wir zu Pharisäern. Wir sind alle schuldig vor Gott. Komm heute zu Gott. Komm heute zum Herrn Jesus Christus. Bekenne ihm deine Schuld und er wird dir neues Leben geben. Und du wirst auf einmal mit uns gemeinsam laufen auf dieser Laufbahn hin zu diesem Ziel. Und das Schöne ist, wir werden gemeinsam an diesem Ziel ankommen. Es besteht keine Frage, dass wir dort ankommen. Wir kommen an, garantiert. Und dafür wollen wir den Herrn danken. Lass uns beten. Lass uns auch einmal aufstehen dafür. Ja, unser geliebter Gott und Vater, du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dein Sohn, der nicht wie wir ist, der perfekt ist von Anbeginn an. Ewiger Gott, der Mensch wurde, um uns zu erlösen, um uns für die Ungerechten, für uns Sünder zu sterben. Und Herr, wir bekennen unsere Schuld. Wir sind deiner Herrlichkeit und deiner Vollkommenheit nicht würdig. Deshalb hast du, Herr Jesus Christus, dich herabgelassen, hast ein absolut perfektes Leben geführt, um als ein perfektes, makelloses Opferlamm für uns stellvertretend am Kreuz zu sterben, alle Schuld auf dich zu nehmen, sodass der Zorn für meine, die Sünde aller Gläubigen, der Zorn für die Sünde aller Gläubigen auf dich gefallen ist. Wie wunderbar. Herr, rette du heute, rette du und lass du uns, die wir gerettet sind, auf diesem Weg laufen. Mit aller Konzentration, mit aller Kraft, in dem Bewusstsein, dass wir nicht das sind, was wir sein wollen und sein sollen. Herr, du motivierst uns durch die Veränderung, die du uns verheißen hast, dass wir deinem Sohn gleich gestaltet sein werden. Herr, das ist so wunderbar. Danke, dass du uns auch die göttlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt hast, dein Wort. Und auch in der Vorsehung, dass du uns Situationen in unser Leben bringst, und zwar alles, was in unser Leben kommt, und du es gebrauchst, damit wir größten Nutzen davon haben und du geehrt wirst. Herr, wir danken dir. Und wenn wir angefangen haben, so zu laufen, dann bitten wir dich, lass uns so weiterlaufen, bis an dem Tag, wo du uns zu dir holst oder du kommst. Wir bitten dich, verherrliche dich durch deine Kinder, deine Gemeinde. Hilf uns, dass wir einander Ermutigung und Unterstützung sind in diesem Lauf, um deines Namens willen. Amen. Amen.